Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger und mir remote zugeschaltet ist
Florian Zapp.
Florian, was machen wir heute?
Hi Martin, wir haben heute einen Gast, der steigt gleich selber ein, stellt sich vor mit einer spannenden Hypothese. Es wird gehen um den Wertschöpfungsbezug im Themenfeld Beratung, Organisationsentwicklung und heute zu Gast ist bei uns
Marc Poppenburg. Grüßt euch, ihr beiden. Freut mich sehr.
Hallo Marc, schön, dass du da bist.
Ja, Marc, schön, dass du da bist. Ich denke mal, dass die meisten Hörer und Hörerinnen dich bereits kennen aus vielen Podcasts, die du auch schon gemacht hast und Seminaren und. Das habe ich schon fast verraten, was du machst. Stell dich doch mal vor. Wer bist du? Was machst du?
Ich beschreibe mich immer am liebsten als Unternehmer. Inzwischen erlaube ich mir das auch, dieses Wort zu verwenden. Ich interessiere mich seit vielen Jahren dafür, wie Unternehmen funktionieren. Und das startete eigentlich mit der schmerzhaften Erfahrung als noch grün unter den Ohren zu beschreibender Student auf Unternehmen losgejagt worden zu sein, als Lean-Manager. Habe dann auch interimmäßig in solchen Unternehmen gearbeitet, habe versucht, Produktivitätsverbesserungen und Rüstzeitverkürzungen und alle möglichen Lean-Management-Methoden einzuführen. Bin immer wieder vor die Wand gelaufen, bis ich irgendwann festgestellt habe, dass es die gleiche Wand ist, vor die ich immer laufe. Und dass es sich irgendwie um eine gefährliche Fehlannahme handelt. Nämlich, dass Organisationen ja gar keine Maschinen sind, die man irgendwie so objektiv steuern kann. Dann hat sich so ein Kaninchenbau eröffnet, in den ich hineingekrochen bin. Über diesen Kaninchenbau irgendwann die Systemtheorie für mich entdeckt. Daraus ist das entstanden, was wir heute Future Leadership nennen. Das ist unser Werkzeug und unser Denkgebäude. Und das versuchen wir mit Intrinsify auf, ich sag mal, drei Arten und Weisen in die Welt zu bringen. Einmal, indem wir dazu extrem viel veröffentlichen. Manche, du hast es eben schon angesprochen, Martin, kennen uns vielleicht durch die Social-Media-Arbeit, die wir machen, die wir so ein bisschen als Aufklärungsarbeit verstehen. Die zweite Aktivität, die wir haben, ist Ausbildung. Also wir haben eine Akademie, in der wir inzwischen weit über 2.500 Führungskräfte ausgebildet haben. Und wir haben eine Beratung, die Unternehmen dabei begleitet, besser zu werden, sage ich mal ganz platt. Wir werden wahrscheinlich gleich noch drüber reden, was das im Detail bedeuten kann.
Total spannend. Vielen Dank. Wir verlinken das alles gerne in den Shownotes. Mich persönlich würde nochmal interessieren, kannst du dich noch erinnern, wie du als erstes mit der Systemtheorie in Kontakt gekommen bist?
Ja, daran kann ich mich sehr gut erinnern, denn ich war in Wiesbaden und habe mich getroffen mit ein paar Interessierten, die so rund um das Thema dezentralisiertere Organisationen, mehr Entscheidungsmacht am Ort des Geschehens und so getroffen haben. Und der inzwischen guter Freund und ich bezeichne ihn immer als mein Mentor, Gerhard Wohland, war auch zu Gast. Und ich war jung und naiv, ich glaube, das war 2011 oder 12. Und habe irgendwas von mir gegeben in meiner damals sehr idealistischen und ja so missionarisch angehauchten Arbeitsweise. Und dann sagte der Gerhard Wohland, ja, aber dazu müssten Organisationen ja aus Menschen bestehen. Und dann gucke ich ihn an und das kam, wenn er nicht schon damals knapp 70 gewesen wäre und dieser Satz nicht so überzeugend und weise dahergekommen wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich abgetan als vollkommenen Schwachsinn. Aber es hat mich provoziert und danach kamen immer mehr solcher Provokationen von ihm und dann habe ich gemerkt, da muss ich irgendwie rein, da muss ich ran, da steckt irgendwas drin für mich. Und das war deswegen, kam das zum richtigen Zeitpunkt, weil ich mich in der Zeit extrem abgemüht habe mit allen möglichen Projekten. Ich habe es eben schon erwähnt, die irgendwie immer ja hier und da ein bisschen was genutzt haben, aber das war nicht die durchschlagende Wirkung, die man sich versprochen hat. Aber ich habe es nie verstanden, warum. Ich kam aus Workshops raus, bei denen ich vorher mit allen Beteiligten abgestimmt hatte, was wir machen. Und in dem Moment, wo sie als Kollektiv zusammengekommen sind, haben sie was anderes gemacht. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Was ist da los? Und dann habe ich diesen Kaninchenbau der Systemtheorie für mich entdeckt und bin da tief abgetaucht und habe die Primärliteratur irgendwann gelesen auch und habe da für mich sehr viel gefunden. Immer mit diesem ganz konkreten Bezug zu meiner Arbeit, immer sehr praxisorientiert, immer bezogen auf die Herausforderungen, die gerade so mittelständische Unternehmen mit echter, handfester Wertschöpfung tagtäglich so zu bewältigen haben.
Das führt uns zu den Themen, die du mitgebracht hast, Marc. Im Vorgespräch hast du nämlich zu mir gesagt, dass du die Hypothese hast, dass den Systemikerinnen und Systemikern manchmal der Wertschöpfungsbezug fehlt. Da wollen wir gleich mit dir tiefer einsteigen. Du hast uns dazu drei Themenstellungen mitgebracht. Ich nenne sie einmal und dann würde ich sagen, gehen wir sie im Detail an. Einmal Wertschöpfungsbezug. Hast du gesagt, es ist eine wichtige Unterscheidung, dass man echte Arbeit von Beschäftigung trennen kann. Es wird um die roten und blauen Prozesse gehen, deren Autor hast du schon mal hier genannt eben, und um asymmetrische Schnittstellen. Lass uns doch mal ins erste Thema einsteigen. Wieso unterscheidest du echte Arbeit und Beschäftigung?
Also ich greife mal zunächst die These auf, die du gerade selber aufgegriffen hast. Als ich angefangen habe, mich in dieser Literatur zurechtzufinden, stolpert mir ja unweigerlich auch über die damit verbundenen Szenen, ne? Und irgendwie immer wieder auf ähnliche Leute. Und da gibt's natürlich die Schüler Luhmanns, die heute noch sehr aktiv sind, wie Fritz Simon und Dick Becker und Co. Und ich habe, glaube ich, damals noch nicht artikulieren können, was ich jetzt artikulieren kann. Aber mir kam das alles immer sehr wertvoll vor. Ich hatte immer den Eindruck, dass da steckt unglaublich viel drin. Das ist ja auch wirklich kompliziert, ne? Jeder, der sich wirklich substanziell mit der Systemtheorie beschäftigt, braucht Zeit. Und es erschließt sich ja häufig erst, wenn man tief drin ist, wenn man, ich beschreibe das oft so, wie so eine Art Luftballon mit einer ganz dicken Haut. Und wenn ich so, wie ich da durcharbeite, dann erkenne ich den Inhalt eigentlich erst, wenn ich durch diese dicke Haut durch bin und von innen rausgucken kann. Dann sehe ich, ah, okay, jetzt verstehe ich, was damit gemeint sein könnte. Und ihr habt ja wahrscheinlich auch schon viel darüber gesprochen, dass Luhmann die Theorie ja nicht umsonst auch ein bisschen komplizierter angelegt hat. Jedenfalls bin ich dann mit dieser Szene in Kontakt gekommen und hatte immer den Eindruck, ja, da wird viel über Konflikte gesprochen, da wird viel darüber gesprochen, wie man menschliches Verhalten anders interpretieren kann, nämlich als Ausdruck des Kontextes, dass es hilfreich ist, zwischen Mitteilung und Kommunikation zu unterscheiden, weil man dann erkennen kann, dass es immer was mit der Aufladung zu tun hat, die aus dem Kontext angeliefert wird, bis daraus irgendeine Kommunikation wird und so weiter. Aber mir fehlte irgendwie so dieser Zug zu den Problemen, vor denen viele Unternehmen tagtäglich stehen, dieser Zug zur Wertschöpfung. Und den habe ich eigentlich insbesondere bei Gerhard Wohland gefunden, der eben die Systemtheorie mit so einem extrem starken Bezug zu den Herausforderungen von Wirtschaftsunternehmen weiterentwickelt hat oder zumindest mal interpretiert hat. Ich würde sogar sagen, weiterentwickelt hat. Und was mir häufig auffällt, ist, dass die Wertschöpfung in der systemtheoretischen Szene und in der systemischen sowieso, aber auch in der systemtheoretischen Szene, irgendwie vernachlässigt wird, was mich total wundert, weil es ist ja in der Systemtheorie angelegt, dass man sich das Verhalten eines Systems immer als Konsequenz seines Kontextes erklärt. Ne? Also das ist immer wem erzähle ich das? Systeme sind an ihre Umwelt angepasste Entitäten, deren Prozesse, deren Innenwelt ist ja nur deswegen so, wie sie ist, weil sie in der Lage sind, sich in dieser Welt zurechtzufinden, in diesem Habitat zu überleben. Und deswegen ist die Erziehung, also jetzt gerade bei Unternehmen, die Erziehung des Marktes eigentlich die unmittelbare Währung. Und jeder, der ein Unternehmen von innen kennengelernt hat und diesen rauen Wind des Marktes ausgesetzt war, der weiß, eigentlich beugt sich am Ende alles der Wertschöpfung. Wenn es das nicht tut, hat man Probleme. Und trotzdem rückt das so häufig in den Hintergrund. Also wenn wir in unserer Ausbildung unseren Teilnehmern sagen, wir unterscheiden mal zwischen externer und interner Referenz. Lass uns mal gucken, was ist denn jetzt die externe Referenz des von euch hier geschilderten Problems? Dann ist das eine richtige Offenbarung. Also den Blick auf die Frage zu werfen, mit welchem extern referenzierten Problem hängt denn das Symptom zusammen, was wir hier gerade beobachten. Was wird denn besser an die externe Referenz gerichtet, also für die Umwelt? Wie kann das System seine Funktion in seiner Umwelt besser erfüllen, wenn wir hier eine Veränderung vornehmen? Und dass Veränderung immer nur Verbesserung sein kann, wenn sie darauf einzahlt, dass das Verhältnis von, wir nennen das halt echter Arbeit, zu sinnloser Beschäftigung zugunsten echter Arbeit steigt, ist eigentlich offensichtlich, aber wie gesagt, häufig gar nicht auf dem Radar. Und ich glaube, diese Unterscheidung zwischen Arbeit und Beschäftigung ist eine, die sehr, wie soll ich sagen, die ist sehr eingängig, ne? Also wenn ich tagtäglich meiner Arbeit nachgehe, das, was ich als Arbeit bezeichne, und mir jemand stellt mir diese Unterscheidung zur Verfügung, es gibt Tätigkeiten, die machst du, aber zahlen die wirklich auf das ein, was passieren muss, damit das System überlebensfähiger ist, dann muss man leider häufig die nüchterne Konsequenz ziehen, nee, tut's wahrscheinlich nicht. Und diese Veränderung, die wir jetzt gerade vornehmen, die Methode, die wir einführen, die Maßnahme, die wir vorschlagen, der nächste Vorstoß, die Veränderungsinitiative, was auch immer, die nächste Kampagne, wie zahlt die eigentlich auf diese Funktion ein? Wenn man diese Frage stellt, dann filtert man auf Anhieb ganz viele Veränderungsinitiativen raus, ne? Die fallen quasi durchs Raster, weil sie nicht erkennbar eine Verbindung herstellen zu der Überlebenswahrscheinlichkeit, die damit gefördert wird. Und das empfinde ich als einerseits extrem überraschend, weil es fast schon eine Paradoxie für mich ist. Wenn man sich intensiv damit auseinandersetzt mit der Systemtheorie, muss man eigentlich zu dieser Konsequenz kommen. Und andererseits so wichtig. Also das geht vielen ab und das ist gleichzeitig, wenn sie darauf zurückgestoßen werden, eine extreme Entlastung, nehme ich häufig wahr. Weil sie dann feststellen, ja stimmt, deswegen sind wir hier, deswegen sind wir angetreten. Unsere Tätigkeiten durch den Filter der Unterscheidung Arbeit versus Beschäftigung zu betrachten, lässt alle Managementinstrumente, die wir so haben, auf eine Art und Weise beobachten, wie wir sie bis jetzt noch nicht beobachten. Und deswegen ist das für mich eine sehr wertvolle Unterscheidung. Und ich kann das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren, um das vielleicht irgendwie greifbarer zu machen. Also so ein ganz pragmatisches Beispiel. Die Managementinstrumente, die wir heute in Unternehmen haben, sind ja weitestgehend genährt aus einer Zeit, in der die Welt stillgehalten hat, ne? Also die ganzen Vermessungsversuche, die wir so vornehmen im Management, die Zielvereinbarungssysteme, die Beurteilungssysteme, die Budgetsysteme, die Planungssysteme und so weiter, die sind alle ausgerichtet auf eine Welt, die stillhält. Und die passen halt häufig nicht zu den Problemen, die wir jetzt gerade zu lösen haben. Das heißt, das ganze Wissen, das in diesen Managementinstrumenten konserviert ist, passt nicht zu den neuen Problemen, die Mitarbeiter im Alltag lösen müssen. Das spüren sie, das merken sie. Sie merken, dass ihnen diese dann als Bürokratie bezeichnete Landschaft im Weg steht. Und ihm bleibt nichts anderes übrig, als dann an diesen formalen Bedingungen vorbeizuarbeiten, um die Wertschöpfung im Gang zu halten und um die Kuh vom Eis zu holen. Und das nimmt man natürlich als Beschäftigung wahr. Das frustriert, weil man merkt, ich stecke jetzt einen Teil meiner Zeit in die Befriedigung einer Schaubühne, einer formalen Vorderbühne, die mit der Wertschöpfung eigentlich gar nichts zu tun hat. Und deswegen lässt sich auch aus meiner Sicht sehr gut erklären, warum Führungssysteme, und damit meine ich immer die Aufbau- und Ablaufstruktur, die Managementinstrumente etc., die nicht zu den gegenwärtigen Wertschöpfungsherausforderungen passen, warum die tendenziell zu einer Unzufriedenheit in der Belegschaft führen, weil einfach das Verhältnis aus Arbeit und Beschäftigung zu Ungunsten der Arbeit ausfällt.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne zwei Dinge dazu sagen. Zum einen nochmal zurück zu deiner These. Ich finde das total spannend. Ich komme ja aus der systemischen und systemtheoretischen, wollen wir jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen, Welt und habe sozusagen die umgekehrte Entwicklung wie du gemacht und habe dann irgendwann Lean-Management kennengelernt. Und das war für mich super, weil ich nämlich diese Idee zu sagen, wie teilen wir Prozesse ein und es gibt, das ist ja so ganz ähnliche Unterteilung, ne? Es gibt irgendwie Wertschöpfung, es gibt notwendige Arbeit, die keine Wertschöpfung ist, es gibt Verschwendung und Prozesse so zu betrachten, das war für mich total toll. Insofern kann ich deine Grundhypothese nachvollziehen. Das möchte ich erstmal so unterstreichen und es stimmt und ich glaube, aus der Hüfte geschossen, die Menschen, die sich die in dieser Tradition die Systemtheorie fortgesetzt haben, ich möchte ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber die waren alle eher ein professorales Umfeld und kamen jetzt alle nicht aus irgendwie großen Wirtschaftskonzernen oder so und deswegen war denen, glaube ich, dieser Bezug nicht mit der Muttermilch mitgegeben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und dann ist das, glaube ich, was die vielleicht im Detail und in der Größe und Tiefe so nicht täglich erlebt haben und haben dann eher andere Dinge. Also die haben, ich glaube, Fritz B. Simon hat sich ja zum Beispiel sehr stark auf Familienunternehmen, ja. Da bringt er ja auch ganz viele Beispiele und ist da ganz tief drin, aber vielleicht eben nicht irgendwie der 100.000 Personen DAX-Konzern oder so. Aber wilde Hypothese von mir, so habe ich mir das erklärt. Ich teile sie mit dir. Und lustig, dass wir sozusagen andersherum die Themen Lean Management und Systemtheorie kennengelernt haben. Ich würde gerne Martin, wolltest du noch?
Ja, ich finde das ganz spannend. Also das ist ja irgendwie auch ein Thema, Florian, das uns begleitet hat die ganze Zeit. Ne? Also das geht ja auch in die Zeit rein, wo wir uns kennengelernt haben. Und zwar bei meiner Ausbildung. Ich komme ja wirklich vom Projektmanagement, Produktmanagement aus der ganzen digitalen Welt und habe dann die Ausbildung gemacht zum systemischen Organisationsentwickler. Und es gab die Momente, wo ich Florian dann gefragt habe, so Florian, irgendwie, was mache ich denn damit jetzt in der Praxis? Also die gucken mich, also ich habe so ein bisschen die Bedenken, wenn ich das mache, dass mich alle groß angucken und sagen, Martin, das hilft aber nicht, weil ich halt so tief aus der Umsetzung komme. Ja? Wirklich schreibe Software, die funktioniert, dass ein Produkt entsteht, das wir verkaufen können. So, diese einfache Linie. Und das finde ich ganz spannend, die Diskussion gerade, weil es so naheliegend ist, aber dann doch manchmal, ja, wenn das so ausgesprochen wird, dann nochmal so ein Augenöffner ist.
Und ich glaube, das schlägt eine Brücke zu einem Missverständnis, das ich häufig beobachte. Nämlich, dass Theorie nicht für das erkannt wird, für was sie eigentlich da ist, nämlich als Werkzeug. Hm. Also mir ging es ja auch so, ne? Ich war der Praxis ausgesetzt. Man hat von mir erwartet, tagtäglich bei der konkreten Bewältigung von Wertschöpfungsproblemen irgendwie zu unterstützen. Und dabei habe ich gedacht, zum Glück, ne? Aber meine Gedanken haben von, ich nenne es jetzt mal impliziter Theorie, Gebrauch gemacht. Also ich hatte irgendwelche Glaubenssätze im Kopf, wie die Welt funktioniert. Und die war natürlich im Wesentlichen genährt von einem tendenziell mechanistisch geprägten Wirtschaftsingenieurwesenstudium. Und diese Systemtheorie war wie eine neue Brille, durch die ich auf die Welt geguckt habe. Und allein schon, weil ich mir die Brille aufgesetzt habe, so wie eine Augmented Reality Brille, habe ich andere Dinge gesehen. Und weil ich andere Dinge gesehen habe, habe ich andere Ideen gehabt, was ich tun kann. Also mein Interventionsspektrum ist gewachsen, aber nicht, weil irgendwer mir irgendwelche konkreten Methoden an die Hand gegeben hat. Ne? Also ich bin jetzt auch gerade, was so dieses die ganze systemische Methodenlandschaft, da gibt es viele, die sind viel, viel fitter als ich, mit Sicherheit. Aber ich habe die Systemtheorie, glaube ich, ganz gut durch. Und wenn ich ein System beobachte, dann fliegt mir das ständig um die, also ich sehe plötzlich so viel mehr, ne? Ich kann das gar nicht mehr ausblenden. Das ist wie eine neue Dimension, die mir zur Verfügung, wie eine Matrix, die man jetzt irgendwie entschlüsselt hat. Und dann kommen natürlich sofort von alleine viel, viel vielseitigere Ideen, wie man intervenieren kann. Also Theorie als Werkzeug ist, glaube ich, und nicht zum Selbstzweck eben, ne? Ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft, könnte man vielleicht sagen.
Ja, total. Und lass uns nochmal zu deinem echte Arbeit und Beschäftigung gehen. Habe ich das richtig verstanden, dass du sagen würdest, also das, was unmittelbar auf den Unternehmenszweck abzielt, ist echte Arbeit, und was sozusagen Bühnen, Mikropolitik und so weiter bedient, wäre Beschäftigung. Könnte man das?
Genau, so definieren wir das, genau.
Okay.
Aber womit ich nicht gesagt haben will, dass man das weglassen könnte, ne? Mhm. Also es gibt kein Unternehmen, das ohne Beschäftigung existieren könnte.
Ah, okay.
Und Unternehmenszweck, würde ich auch nochmal schärfen wollen, ist nicht das, was man sich als Unternehmenszweck setzt, sondern das, was der Sache, der man ausgeliefert ist, sobald man auf einem bestimmten Markt ist. Also man kann es so formulieren, ein Unternehmen kann sich seine Probleme nicht aussuchen. In dem Moment, wo ich einen Markt habe, auf dem ich unterwegs bin, liefert mir der Markt die Probleme. Wie schnell muss ich sein? Wie hochwertig muss ich produzieren? Welches Image muss ich haben, damit ich irgendwie Anschluss finde in der Kundschaft? Welche Lieferzeiten werden erwartet? Welche Preise werden erwartet? Das sind Probleme, die der Markt anliefert. Und das ist die relevante Umwelt, von der das Unternehmen erzogen wird. Und man merkt ja daran, wie Entscheidungen getroffen werden, dass sich diese Umwelt nicht wegromantisieren lässt. Ne? Man kann noch so viel über New Work oder Agilität oder Digitalisierung oder sonst irgendwas sprechen und diese ganzen Projekte bemühen. Aber unterm Radar schleicht sich immer wieder diese Währung ein. zahlt es ein auf unsere Wirtschaftlichkeit oder nicht? Und sobald das System den Umgang mit dieser Währung nicht begünstigt, bilden sich immer Unterschiede zwischen der Vorder- und der Hinterbühne. Auf der Vorderbühne wird dann jetzt im Moment ganz modern innerhalb der ganzen New Work-Vorstöße wird dann irgendwie Partizipationstheater gespielt. Ne? Alle tun so, als würden sie gemeinsam Entscheidungen treffen. Und unterm Radar greifen intakte, informelle Hierarchieverhältnisse, die dafür sorgen, dass die Wertschöpfung irgendwie gelingt. Aber natürlich mit hohen Reibungsverlusten, wenn man das System nicht entsprechend gestaltet. Das ist meine Beobachtung.
Vielen Dank für die Spezifizierung nochmal, weil ich hatte kurz so ein Gefühl, kippt man da nicht in ein anderes Maschinenmodell, nämlich das zweckrationale Modell, so dass Organisationen sich an einem Überzweck ausrichten und alles, was da drunter ist, sozusagen zahlt auf diesen Zweck ein. Das gibt's ja auch so in manchen Strategieentwicklungsideen. Ja. Und da insbesondere ja Stefan Kühl, aber auch andere irgendwie sehr schön dargelegt, dass das halt nicht so ist, weil Zwecke und Mittel verschwimmen ineinander. Mal, also das kennt man ja auch, was für die eine Überabteilung der Zweck ist, das Mittel ist, wird dann für die drunter der Zweck, so wie man irgendwie in der Schule gar nicht mehr weiß, lernt man jetzt für Noten oder lernt man, also das sind ja auch so Zweck-Mittel-Verkehrungen. Und zudem, und das fand ich so hilfreich bei dieser Perspektive, ist die Organisationsrealität ja oft so, dass man halt Mittel hat und nicht Zwecke. Also man ist jetzt Abteilungsleiter und hat halt Menschen, die da sitzen und kann jetzt ja nicht sagen, die schmeißt jetzt aber alle raus oder irgendwie so, sondern man muss ja mit diesen Mitteln umgehen. Und du hast ja aber gesagt, es geht auch gar nicht ohne Beschäftigung. Das fand ich, glaube ich, eine wichtige Ergänzung, weil man könnte ja jetzt, die Frage wäre jetzt, was mache ich mit dieser Unterscheidung, die du uns angeboten hast? Und da könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, Lean Management, ich eliminiere Muda, ich eliminiere Beschäftigung. Ja, aber das würde deiner Meinung nach vielleicht ein bisschen zu kurz greifen oder was wäre die Folgerung?
Genau, und ich meine, im Lean-Management, wenn man jetzt, das ist ja nur eine Facette von dem, was wir gerade diskutieren, aber wenn man das rausgreift, die sagen ja auch, es gibt quasi pure Verschwendung und dann gibt es nicht wertschöpfende, aber nötige Tätigkeiten. Also wenn ich muss den Hammer erst aufheben, bevor ich ihn zum Einschlagen des Nagels benutzen kann oder den Schraubendreher oder sowas, ne, zum Eindrehen der Schraube. Die Wertschöpfung passiert erst in dem Moment der Materialbearbeitung. Aber dafür sind andere Schritte notwendig. Das allein schon wäre ein Beispiel dafür. Und natürlich kommt auch kein Unternehmen ohne Mikropolitik aus. Und in jedem Unternehmen gibt es Paradoxien und die erzeugen Beschäftigung und die lassen sich auch nicht wegromantisieren oder weg oder eliminieren auf irgendeine technokratische Art und Weise. Und trotzdem hilft die Unterscheidung deswegen, finde ich, so extrem, weil ich mir die Frage stellen kann, wie provoziert ein Managementinstrument, und das ist für mich immer der Containerbegriff für alle Methoden, die man benutzt, alle Zielsysteme, Vergütungssysteme, für mich alles Managementinstrumente, wie sorgt ein Managementinstrument dafür, dass es dieses Verhältnis ins Ungünstige verschiebt, also dass mehr Beschäftigung entsteht, die man aber vermeiden könnte. Mhm. Ja, und dann und das passiert, jetzt kommen wir eigentlich zum zweiten Thema, wenn wir das schon wollen.
Unbedingt.
Das passiert, deswegen ist die nächste Unterscheidung so extrem hilfreich, nämlich die zwischen der komplizierten und der komplexen Welt. Das kennen viele, diese Unterscheidung grundsätzlich erstmal. Der Gerd Wohland markiert diese beiden Seiten mit der Blau-Rot-Unterscheidung. Bei Luhmann findet man das als den kontrollierbaren und den nicht kontrollierbaren Kausalbereich. Und diese Unterscheidung hilft deswegen so sehr, weil wenn ich einen kontrollierbaren Kausalbereich habe, der ja als Technik eigentlich definiert ist, ne, also wo man eine Reduktion auf Ursache-Wirk-Zusammenhänge hat, die man als linear bezeichnen kann, als kausal, als kontrollierbar kausal, als bestimmbar. Dann bin ich im steuerbaren Bereich und dann ist es ja sinnvoll, Wissen zu konservieren. Also wenn ich ein Problem habe, das ich schon mal hatte, wäre es ja doof, wenn ich die Lösung dieses Problems nicht in Form von einer Arbeitsanweisung oder eines Prozesses oder einer Regel oder einer Software, die das dann abbildet und automatisiert, konservieren würde, weil ich dann beim nächsten Mal mir wieder überlegen müsste, wie ich das Rad neu erfinde. Das heißt, ich vermeide Verschwendung durch klassisches, tayloristisches steuerndes Management. Aber in dem Moment, wo ich mit einem Problem oder einer Problemwolke, nenne ich es mal, Kategorie, Vielfalt zu tun habe, die wir als rot bezeichnen, als komplex, als nicht kontrollierbaren Kausalbereich, muss ich mit einer ungewissen Zukunft umgehen. Ich muss also davon ausgehen, dass ich auf der Basis von Nichtwissen handeln muss entscheiden. wenn ich das tue, dann würden mir alle Versuche, das zu steuern, im Weg stehen. Die könnte zufällig stimmen nur, ne? Also irgendeine Steuerung, irgendeine Regel könnte höchstens zufällig stimmen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die Reisekostenrichtlinie. Da zerreißen sich ja sowieso immer alle drüber. In der wird versucht, etwas Komplexes, nicht unfassbar Komplexes, aber durchaus Komplexes, nämlich welche Reise muss jetzt gerade wie in diesem konkreten Einzelfall bestritten werden. Ne? Mal ist es besser, das Hotel nah beim Kunden zu nehmen, mal ist es besser, ein Taxi zu fahren, weil man noch was mitnehmen muss, mal und so weiter. Und das kann man nicht mit Regeln erschlagen. Und wenn man es versucht, passt die Regel nie zum Problem. Und dann erzeuge ich auch Verschwendung, weil die Mitarbeiter eben schlechtere Lösungen, also entweder sie resignieren und machen Dienst nach Vorschrift. Das ist der schlimmere Fall. Der bessere Fall ist, sie arbeiten unterm Radar, befriedigen auf der Vorderbühne formal die Schauseite und auf der Hinterbühne lösen sie das Problem. Erzeugt aber auch Verschwendung, nämlich in Form von Reibungsverlusten zwischen diesen beiden Welten. Und für beides kriege ich quasi die Quittung. Also wenn ich im Roten versuche zu steuere, kriege ich die Verschwendungsquittung, die Beschäftigungsquittung. Und wenn ich im Blauen auf Steuerung verzichte, erzeuge ich Verschwendung und kriege die Beschäftigungsquittung. Und deswegen hilft diese Unterscheidung so sehr, um mir die Frage zu stellen, welches Managementinstrument brauche ich eigentlich in welchen Welten? Und das führt uns direkt zur nächsten Schlussfolgerung. Wenn es Probleme gibt, die sich in diese unterschiedlichen Problemanteile zerlegen lassen, jedes Problem hat typischerweise sowohl blaue als auch rote Anteile, dann ist die logische Schlussfolgerung, dann ist es klug, diese beiden Problemanteile organisatorisch voneinander zu trennen. Also eine organisatorische Grenze, damit meine ich keine räumliche notwendigerweise, ne, sondern eine organisatorische Grenze zu ziehen, so wie das, und das kann man auf der Mikroebene machen, wie Lean das vorschlägt mit Kaizen-Stehungen zum Beispiel. Ne? Ich habe die Schicht 8 Stunden lang, danach mache ich 10, 15, 20 Minuten Kaizen-Stehung. Das heißt, ich verbanne den roten Teil der Wertschöpfung, in diesem Fall zeitlich, in einen anderen organisatorischen Rahmen. Auf der Projektebene kann man sagen, ich unterscheide zwischen Projekten mit einem hohen Rotanteil, mit vielen Überraschungen. Da verzichte ich auf das klassische Projektmanagement, verzichte auf Meilensteine, verzichte kontraintuitiverweise, würde der klassische Betriebswirt denken, auf diese ganzen Versuche, das Projekt vorwegzudenken, auf steuernde Art und Weise. Und habe auf der anderen Seite Arbeitsgruppen, die sich um Probleme kümmern, die vielleicht nicht in der Linie bearbeitet werden können, aber einen hohen blauen Anteil haben und wenigen Überraschungen behelligt werden. Das heißt, jetzt habe ich auf Projektebene die Möglichkeit, mit dieser Unterscheidung organisatorische Grenzen zu ziehen. Und noch eine Abstraktionsebene höher kann ich eine Organisation hinsichtlich ihrer Geschäftsmodelle beispielsweise unterscheiden. Es gibt manche Geschäftsmodelle höherer Rotanteil, die kann ich mit anderen organisatorischen Prinzipien gestalten, als welche mit hohem blauen Anteil. Also diese Unterscheidung zwischen, die Luhmann uns eigentlich in Form der Technikunterscheidung ursprünglich mal zur Verfügung gestellt hat, kann ich auf hochwirksame Art und Weise zur Gestaltung meiner Organisation für die Bewältigung unterschiedlicher Problemtypen verwenden, ist meine Erfahrung.
Ja, sehr spannend.
Nachvollziehbar?
Ja, absolut. Sehr nachvollziehbar. Gerade ich erlebe ja in der Praxis ganz oft als Scrum Master, dass Projekte gestartet werden nach Scrum, die halt hauptsächlich in der blauen Welt stehen, ja, und sich dann irgendwie alle angucken und ganz schnell das Gefühl haben, so, irgendwie passt das alles nicht, also bei bestem Willen. Und hatte ich letztens auch mit Florian dieses Thema. Also wenn du dann weit genug im Prozess bist, in der Produktherstellung oder wie auch immer, ist es irgendwie total schwer umzulenken, ja, weil irgendwann bist du halt so tief drin und dann funktioniert das alles nicht mehr und das kracht nur noch im System. Und das ist ja genau die Frage vorher, was wollen wir denn machen und wie gehen wir es an? Und das aber jetzt nochmal so wirklich ganz plastisch zu sagen, rote Welt, blaue Welt und wir analysieren das mal auf deren Charakteristiken hin und treffen dann eine Entscheidung, wie gehen wir vor, finde ich sehr klug.
Ich glaube, dass das im Alltag, also wenn man das ausreichend abstrakt bespricht, landet man natürlich bei Trivialitäten, ne? So sich in Aussagen wie, und sowas poste ich auch auf Social Media, ich sage dann sowas wie, wenn agile Transformation die Lösung ist, was ist denn eigentlich das Problem? So, ja. Das ist aber, der Schritt ist leicht, ne? Also dass man nicht für jede Form der Wertschöpfung irgendwie agile Methoden braucht, da kommt jeder schnell hin. Aber wie kann ich jetzt im ganz konkreten Einzelfall sauber diagnostizieren, was jetzt organisatorisch klug wäre? dann muss man weg von diesen Trivialitäten. Und da hilft diese Unterscheidung enorm, ist meine Erfahrung.
Ja, wobei selbst da, also ich finde das auch total nachvollziehbar, selbst da erlebe ich die Herausforderung, dass die Organisationen sehr, sehr schwer auseinanderhalten können. Also ich mache das auch, wie du es gesagt hast, viel in Workshops, dass ich denen diese Unterscheidung erstmal anbiete und dann fangen die an, ihre Tätigkeiten einzusortieren. Und man erlebt natürlich so Extrembeispiele, wie dass man mit einem 5-Jahres-Plan versucht, die Corona-Krise zu bewältigen. Auf der anderen Seite auch, das erzähle ich in unseren Weiterbildungen immer das Beispiel, hatten wir irgendwann mal so einen total tollen Fall, da haben wir ein ganz kleines Unternehmen begleitet und da hat jede Bereichsleitung selber die Menschen eingestellt und hat dafür auf einen externen Anwalt zurückgegriffen. Und irgendwann, nachdem dieser Anwalt von 4 verschiedenen Bereichsleitungen einzeln kontaktiert wurde, kannst du da mal, was muss ich denn überhaupt hier rechtlich machen und so, hat dieser externe Anwalt gesagt, sag mal, also ich rechne das auch gerne 7-mal ab, aber wollt ihr da nicht einfach mal einen Standardprozess etablieren? Das Arbeitsrecht ist immer gleich, wenn ihr jemand einstellen wollt, ja, macht doch einfach mal eine Checkliste. Und das sind ja diese Dinge, die leuchten einem total ein. Also auch andersrum kann man ja versuchen, einfache oder maximal komplizierte Themen permanent mit komplexen Ansätzen zu überfordern oder zu überfrachten und hat dann auch wieder Verschwendung. Aber wenn es dann von jenseits von solchen Beispielen, wo alle dann irgendwie sich freuen, weil es so plakativ ist, tun sich die Organisationen total schwer, weil sie dann eben genau wie du sagst, immer sagen, ja, bis hierhin, okay, aber dann wird's doch komplex oder andersrum. Wir sind ja auch doch lauter Standardthemen in unserer kreativen Lösungsvorgehen. Und ich habe manchmal das Gefühl, es kostet sehr viel Energie, permanent diese Unterscheidung zu treffen. Ist es jetzt blau, ist es jetzt rot? Wie löst du das? Wie löst ihr das, wenn ihr Organisationen begleitet?
Also ich gucke ja immer gerne, was funktioniert, ne? Mhm. Und wie machen das Organisationen, die damit offensichtlich gekonnt umgehen? Also eigentlich ist dieser ganze Future Leadership Werkzeugkasten ja auch eine Verbindung aus der Systemtheorie und der Beobachtung funktionierender Praxis. Und was mir auffällt bei Organisationen, die da gekonnt mit umgehen, die haben eine Gewohnheit etabliert, dass auf diesen unterschiedlichen Flughöhen der Organisation natürlich nie messerscharf, aber intuitiver anzuwenden. Also mir ist eine Organisation begegnet, die haben in der Produktion im Wesentlichen blaue Tätigkeiten gehabt, hoher Wiederholungsgrad, viel Routinetätigkeiten, relativ geringes Maß an Notwendigkeit für individuelles Talent, relativ leicht anlernbar, aber es gab gewisse Tätigkeiten, die in diesen Prozessen nur durch echte Könner bewältigt werden konnten, weil es jedes Mal ein bisschen anders ablief. Und für diese Einzelfälle, wo man, habe ich früher auch gemacht, ne, dann habe ich immer gesagt, ja, wie läuft's denn eigentlich ab? Und dann haben die mir das gesagt, habe ich das aufgeschrieben, okay, das ist jetzt der Standard. Und dann meinten sie, ja, aber eigentlich läuft's nicht immer so ab. Okay, dann was gibt's denn noch für Möglichkeiten? Und dann hast du die Ausnahme von der Ausnahme von der Ausnahme. Und mir sind Unternehmen begegnet, die haben dann einfach darauf verzichtet, diesen Abschnitt des Prozesses zu beschreiben und haben da stattdessen Namen hingeschrieben.
Genau, ruf mal da Gabi dann, oder Rüdiger an, wenn es das richtig. Problem gibt. Die lösen es.
Und die schämen sich nicht dafür, das aufzuschreiben. Das ist das Geile. Das ist quasi akzeptiert. Da darf jetzt Gabi oder Klaus oder Rudolf stehen. Hoffentlich mehr als eine Person, falls die mal ausfällt. Und jeder weiß, es ist nicht unanständig, einen Prozess nicht durchgängig zu beschreiben. Das ist keine Unanständigkeit. Dafür muss man sich nicht schämen. Und in anderen Organisationen, die damit unreif umgehen, ist das ja immer so, dass man hat das Projekt jetzt gemacht, natürlich überhaupt nicht nach Projektplan. Irgendwie hat es mit Ach und Krach geklappt. Mhm. Und dann geloben alle Besserungen und sagen, beim nächsten Mal halten wir uns wieder an den Projektplan. Ne? Natürlich. Und an die ganzen Vorgaben und die Managementstandards. Du hast gefragt, wie gehen wir damit um? Wir versuchen, diese Unterscheidung möglichst auf sehr konkrete Probleme anzuwenden, die sie jetzt gerade umtreiben, wo sie richtig mit ringen, ne? wo echte Schmerzen herrschen, wo man wirklich zu langsam ist oder wo man die Qualität nicht auf die Kette kriegt. Und dann kommen meistens so durchschlagende Aha-Effekte, so wie, ach so, jetzt verstehen wir erstens, warum es nicht funktioniert und haben eine Idee, was wir stattdessen machen können, dass das einen Sogeffekt hat, ne? Weil man merkt, wir müssten mit dieser Brille auch mal woanders hingucken. Natürlich führt das nicht dazu, dass die Kollegen und vor allen Dingen längst nicht alle regelmäßig und ständig in der Lage sind, jetzt messerscharf zwischen Blau und Rot zu unterscheiden. Aber erstens braucht's das auch gar nicht. Es reicht ja also meine Erfahrung ist, es reicht, wenn man das oft hinkriegt und wenn man in dieser Tendenz denken kann. Und es reicht, wenn es ein paar gibt, die da ein Auge drauf haben. Und meistens hast du da, das wirst du auch kennengelernt haben, so ein paar Talente, die kriegen schnell ein Gespür dafür, die kriegen eine Idee davon, was das bedeutet, so zu denken, und sind dann auf Teamebene wie dieses Schweizer Taschenmesser immer in der Lage, in unterschiedlichen Situationen den Scheinwerfer hinzuhalten und sagen, wäre es nicht klug, wenn wir hier mal darauf achten. Und wenn du das noch hinkriegst im Gespann mit einem Mächtigen, der gewisse Schutzräume schaffen kann und sagen kann, ja, wir schaffen jetzt hier mal für eine bestimmte Zeit unser Kennzahlsystem ab, für 6 Monate, und wir gucken mal, ob es dann besser wird. Und wenn es dann wirklich besser wird, dann habe ich einen guten Grund, es in Zukunft auch sein zu lassen. Und ich stärke euch den Rücken. Oder ich halte euch den Rücken frei.
Martin, willst du zuerst?
Genau, ich wollte noch mal zu Rot und Blau was sagen. Ich fand es ganz spannend, in der Vorbereitung habe ich mir das natürlich noch mal angeschaut und habe für mich beschlossen, und was ja ganz naheliegend ist, Projekte, die man nach Scrum durchführt, die sollten natürlich auf der roten Seite liegen. Aber Scrum an sich fand ich total spannend, habe ich gesehen, hat ja ganz viele Blauanteile. Du hast die regelmäßigen Dailies, ja. Also du setzt ganz viel auf so regelmäßige Meetings, damit niemand groß nachdenken muss. Um 9 ist Daily, ist klar, wird nicht hinterfragt und man weiß auch, was da so abläuft. Also sagen wir mal, so bei so einem 2-wöchigen Sprint ist in der Durchführung total klar, was passiert. Jeden Tag. Die Meetings und. Und aber der ganze Iterationsprozess an sich hat einen ganz starken Rotanteil und die Retrospektive ja auch. Das fand ich total spannend, dass Scrum in der Durchführung starke Blauanteile sogar mit enthält. Also man könnte fast sagen halb in der Durchführung.
Und ich erlebe das manchmal als sehr konstruktiv und wertschöpfungsfördernd. Und manchmal kippt das ins Destruktive um, wenn nämlich plötzlich gesagt wird, auf die Frage, warum funktioniert das bei euch nicht? Ja, wir haben unsere Dailies nicht durchgehalten. Genau. Und, nicht Scrum macht Teams erfolgreich, sondern Teams machen Scrum erfolgreich, ist meine Überzeugung.
Ja, absolut.
Und deswegen beobachtet man 2 nebeneinander herarbeitende Teams. Das eine kriegt es hin, das andere nicht. Obwohl sie an sich vermeintlich nach der gleichen Methode arbeiten.
Ja, weil da eben, da müssen wir jetzt nicht einsteigen, Cargo-Kult und so weiter, weil man da natürlich irgendwie verwechselt, was aus was kommt. Und natürlich macht das morgen um 9 Uhr zusammenstehen, dass man ein rotes Problem löst, sondern was man dort bespricht, ja, und was man dort für Lösungen entwickelt.
Genau, du sagst ja immer, ne, wir haben gesessen statt gestanden, deswegen hat es nicht funktioniert.
Genau, ja, das heißt, ja, sehr schön. Ja, das genau, Stand-up geht nur im Stehen. Marc, ich würde gerne auf noch was anderes, was mich immer beschäftigt, also du hast ja auch nicht umsonst auf Luhmann referenziert, und wenn wir da mal eines seiner wenigen berühmten Schaubilder uns betrachten in soziale Systeme, dann stellt sich mir aber immer eine Frage, weil da unterteilt er ja Maschinen und alle anderen komplexen Systeme. Heinz von Förster macht ja ähnliche Dinge mit nicht-trivialen Maschinen oder Trivialmaschinen, so rum. In dieser Logik ist ja aber alles, selbst die Interaktion, also immer dann, wenn Kommunikation stattfindet, alles automatisch komplex. Müsste dann nicht, also in dieser Logik, egal ob das Problem rot oder blau ist, in dem Moment, wo Menschen kommunizieren, es automatisch immer alles komplex sein?
Erstmal ja, der Default-Zustand ist komplex, aber der Kniff des Taylorismus ist ja, die Komplexität künstlich zu verbannen, indem durch das Mittel der Macht, also indem ich dieses symbolisch generalisierte Kommunikationsmedium, nimmt es Luhmann, der Macht benutze, um die Unerwartbarkeit menschlichen Verhaltens auf ein Minimum zu reduzieren. Das ist dann de facto immer noch eine Restkomplexität da, aber man kann ohne großes Risiko davon ausgehen, dass jemand sich an dem Prozess hält, wenn er da steht, und wenn er fürchten muss, dass es Konsequenzen hat, wenn er sich nicht dran hält. Das heißt, mein Geschäftspartner Lars hat dazu eine schöne Analogie mal irgendwann erdacht. Und zwar geht die so, wenn du auf dem Fußball, beim Fußballspiel, was ja an sich auch erstmal logischerweise komplett komplex ist, wenn du da anfängst, immer mehr Regeln einzuführen. Also stellt euch vor, du teilst das Fußballfeld in Planquadrate ein. Und dann sagst du, die Spieler in der Abwehr, die 5 Spieler dürfen sich nur in den letzten 3 Planquadraten aufhalten. Die im Mittelfeld in den weiteren so und so und so weiter. Man darf sich mit dem man darf sich nur bewegen, wenn man den Ball nicht hat. Man darf immer nur zum nächsten Spieler passen. Ein Pass darf nicht länger alt und so weiter. Dann habe ich irgendwann so viel Komplexität rausgenommen aus dem System, dass es fast schon berechenbar wird. Also ich kann zumindest mal sagen, okay, der Pass geht als nächstes zu dem Spieler in das Planquadrat. Und na, also das heißt, die Berechenbarkeit des Systems wird extrem hoch. Und letztlich macht das der Taylorismus ja. Und das kann er sich nur leisten, das zu tun, weil er von einer Welt ausgehen kann, die stillhält. Und deswegen ist es so wichtig, die Welt, die stillhält, von der Welt, die nicht stillhält, organisatorisch zu trennen, damit ich überhaupt den Taylorismus guten Gewissens anwenden kann. Also früher war der Taylorismus quasi auf nahezu die gesamte Organisation anwendbar. Und deswegen war es auch klug, wenige Menschen oben zu haben, die denken und die wenigen komplexen Anteile der Organisation zu bearbeiten. Heute ist der Anteil der komplizierten, also blauen Probleme geschrumpft. Und damit sie immer noch effizient und tayloristisch behandelt werden können, muss man sie halt trennen von dem Rest. Ne? Und dann kann ich das machen. Dann kann ich künstlich Komplexität reduzieren und dafür sorgen, dass ich tatsächlich von Technik eigentlich sprechen kann. Nämlich, also obwohl Menschen involviert sind, kann ich, ohne ein zu großes Risiko einzugehen, also gedanklich und wirtschaftlich ein zu großes Risiko einzugehen, kann ich davon ausgehen, da handeln eigentlich nur verlängerte Arme von einer schon vorgedachten, aber noch nicht existenten Maschine. Hm. Und also, dass es jetzt Menschen machen, ist nachrangig, überspitze ich jetzt mal ein bisschen. Hm. Und so kriege ich die Komplexität raus.
Das heißt, so letztlich ist das ja genau, was Organisationen tun. Sie schaffen es, dass Menschen, die alle auch alle was anderes tun könnten, indem sie zum Beispiel die Mitgliedschaft unter bestimmte Bedingungen setzen, dazu motivieren, Dinge zu tun, dass am Ende irgendwie ein Flugzeug gebaut wird oder die Post ausgeliefert oder sonst wie. Und die könnten ja aber auch alle was anderes tun. Und beim Taylorismus, ja genau, da gibt's ja sogar dann irgendwann am Ende den Fortschritt, dass man dann die Menschen durch Roboter ersetzen kann. Das ist ja dann, geht ja dann nur, wenn die Menschen halt, wie du sagst, eigentlich ein Werkstück sind, was da Schrauben reindreht. Ja, vielen Dank für den Ausflug. Und
darf ich eine Sache ergänzen?
Ja, bitte.
Einfach, weil sie mir so wichtig ist.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob sie hier reinpasst, aber ich finde, das ist ja auch, schlägt die perfekte Brücke zu diesem riesen Missverständnis, das sich durch die ganze New Work-Szene durchzieht. Also wir haben, glaube ich, gerade so das Fundament gebaut für die Erklärung, warum die Arbeitswelt menschlicher wird. Weil durch die Zunahme von Komplexität und die Reduktion des Komplizierten, was immer mehr automatisierbar ist, bleibt immer mehr Tätigkeit über, wo es menschliche Ideen braucht. Ideen kommen nur von Menschen, nicht von Organisationen. Es braucht ihre Vielfalt, ihre Charaktereigenschaften, ihre Stärken und Schwächen. All das spielt plötzlich eine größere Rolle. Ne? Das heißt, Arbeit fühlt sich deswegen menschlicher an. Aber das ist ja nicht als Gnadenakt oder als Humanisierungsergebnis irgendwie entstanden, sondern einfach aus evolutionären Konsequenzen. Und ich glaube, genau da tappt eben die New Work-Szene in die Falle und sagt, wir müssen das ja also die drehen das quasi kausal um und sagen, nee, wir müssen die Arbeitswelt humaner machen. Dadurch leugnet man quasi die Bedingungen, unter denen Organisationen erfolgreich sein können. Und man könnte sogar zu Ende gedacht sagen, erweist der Sache damit eigentlich einen Bärendienst, ne? Weil man ja die Grundlage für Erfolg wegromantisiert und damit Arbeitsplätze gefährdet. Also das finde ich so absurd, dass dieses weiß gekleidete New Work Projekt, diese Bewegung, diese reine Weste daherkommt, auf alle einen guten Eindruck macht, aber eigentlich eine echte Gefahr darstellt für die Menschlichkeit.
Ja, wir haben selber ja auch schon ein paar Folgen so über diese Verwechslung gemacht oder Trennung auch von Rolle und Person. Und letztlich will die Organisation einen Rückgriff auf die in der Umwelt liegenden Eigenschaften der Menschen, wie zum Beispiel Kreativität. Aber sie will natürlich nicht in echt den ganzen Menschen. Ja, also die will die Kreativität und die Ideen und so weiter. Und das ist was, ich habe 10 Jahre bei Lufthansa gearbeitet, was dort schon vor vielen, vielen Jahren im Bereich der Flugbegleiter aufgetaucht ist. Da hat man nämlich irgendwann gemerkt, um den Gästen ein richtig gutes Erlebnis zu bieten, braucht man echte Zugewandtheit, echtes Interesse und so weiter und hat dann irgendwann gesagt, also wir wollen eure echten Emotionen. Und dann hat man festgestellt, halt nein, die wollen wir doch nicht, weil natürlich echte Genervtheit und echte Wut und so wollen wir nicht. Und das ist aus meiner
Sicht... So viel meinten wir jetzt auch nicht.
Ja.
Und so ist das, dieses Missverständnis aus meiner Sicht auch. Man will nicht den ganzen Menschen, die sollen ja nicht kommen mit ihren und sagen, hier, liebe Organisation, löse mein Scheidungsproblem. Du wolltest mich als ganzen Menschen, hier ist meine Scheidung. Ja, sondern die wollen die Kreativität und ich finde, das darf man auch so benennen und auch als Mensch darf man sich auch entsprechend schützen und sagen, es gibt ja auch gierige Organisationen, die dann da versuchen, Sachen abzusaugen, die ihnen nicht zustehen. Und diese Gefahr sehe ich wie du auch, dass man dann, weil wer kann schon was gegen Humanisierung haben? Ja, oder gegen, dass der Mensch wichtig ist oder so. Und schon ist man in so einer ganz komischen Dynamik, wir hatten es ja schon an anderer Stelle, Marc, wo man dann nicht mehr widersprechen kann. Wer kann gegen Humanisierung sein? Also muss man irgendwie dafür sein und hat sich plötzlich ein großes Problem eingehandelt.
Da haben wir es schwer, ne? Manchmal als Systemtheorie-Freunde. Man wird immer so als kühler, rationaler Strukturdeterminalist irgendwie abgetan. Und
genau.
Da leide ich manchmal auch drunter, weil ich bin eigentlich ein sehr menschlich zugewandter Typ und will das Beste für die Menschen.
Aber gut, so ist das. In Angesicht der Zeit, Marc, du hast uns noch ein letztes Thema mitgebracht, auf das ich sehr gespannt bin, nämlich asymmetrische Schnittstellen. Wie kriegen wir das jetzt in rote und blaue Prozesse rein?
Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es dazu kam. Eigentlich habe ich das einfach vorgeschlagen oder? Ach genau, ich wollte natürlich nicht irgendwie nur Sachen erzählen, die eure Hörer schon tausendmal gehört haben und dachte, das ist irgendwie ein Aspekt, der begegnet mir häufig in der Praxis, der führt zu viel Verschwendung und ist meiner Beobachtung nach selten auf dem Radar. Ich erzähle es mal anhand einer Geschichte. Eine Marketingagentur, ich fang quasi bei der Symptomlage an, beschwert sich darüber, bei uns zu sagen, dass sie einen Dauerkonflikt mit ihrem Konzernkunden hat. Und dass dieser Konzernkunde immer tiefer eingreifen will in deren Innenleben, immer mehr steuern will, immer mehr Rechenschaftsablegung quasi einfordert. Also jetzt wollen wir noch genauer wissen, welche Stunden ihr wann wofür eingesetzt habt, um uns unsere Leistung zu erbringen. Und die Leiterin der Marketingabteilung auf der Konzernseite hat sich ständig gestritten mit dem Leiter der Marketingagentur und hitzige, heftige Konflikte, um dann aber ab und zu beteuern, dass man ja total zufrieden mit der Arbeit sei, dass es auf jeden Fall weitergehen würde. Um dann direkt ein paar Tage später wieder damit zu drohen, dass man ja die Kooperation beenden könnte. Und die standen davor, ne, und konnten sich das einfach nicht erklären und waren saugenervt von diesem Kunden und dass der halt immer so eingegriffen hat. Was war passiert? Diese Agentur hat eine Kernleistung des Unternehmens erbracht, nämlich ein Gefühl für das Publikum zu haben und dementsprechend auch auf Basis dieses Gefühls das Publikum zu bespielen, also des Konzerns, ne, der Konzernkunden, dass sie eigentlich einen kritischen Teil des Erfolgsfaktors der Organisation ausmacht und deswegen als Kernleistung bezeichnet werden müsste. Also Kernleistung ist die Leistung, die ich am Markt nicht bekommen kann, weil sie, das ist nicht irgendwas, was ich mir ausdenke, sondern das ist das, was nur ich erbringen kann, weil ich es nicht über eine symmetrische Schnittstelle am Markt beziehen kann, auf Basis von Marktbedingungen mit einem sich am Markt bildenden Preis. Und die haben diese Leistung übernommen, haben quasi nicht nur irgendwie Grafiken erstellt und Social Media Posts irgendwie vorbereitet oder so, sondern die haben ein Gefühl für diese Zielgruppe entwickelt und auf der Basis Kampagnen ausgedacht und die Inhalte geschrieben, die Sprache, alles war quasi jetzt, kam quasi aus der Agentur. Und immer wenn ein Unternehmen seine Kernleistung abgibt, aus Versehen typischerweise, an Dienstleister, entsteht eine asymmetrische Schnittstelle, weil diese Kernleistung ist ja nicht mehr, die kann ich am Markt nicht beziehen. Das heißt, ich kann auch nicht hingehen und sagen, wir werden euch los, weil dann habe ich meine Kernleistung verloren und ich kriege sie nicht von jemandem anders, weil dieses Gefühl lässt sich so schnell nicht aufbauen. Also was mache ich? Immer, logische Konsequenz einer asymmetrischen Schnittstelle ist immer Steuerung. Also fängt der Konzern an, übergriffig zu werden und versucht, tief in die letzten Winkel des Dienstleisters einzudringen und belastet damit sich und den Dienstleister. Und natürlich versucht der Dienstleister eher auch unbewusst die Kuh zu melken. Ne? Die Leistungen werden immer teurer. Man weiß ja, man ist nicht bedroht. Man ist ja der Dienstleister, der Auftraggeber ist abhängig von einem. Und der Dienstleister muss feststellen, wir werden hier, Entschuldigung, der Auftraggeber muss feststellen, wir werden hier ausgenommen. Was war jetzt die relativ einfache Intervention? Und die kann man schnell abstrahieren und zum allgemeingültigen Ansatz machen. Man muss einen Teil dieser Leistung wieder zurück auf die andere Seite der Schnittstelle befördern. Also wir müssen uns die Frage stellen, wie können wir im Konzern den Teil der Leistung selber erbringen, den man als Kernleistung bezeichnen muss, weil dann entsteht eine symmetrische Schnittstelle, bei der beide Seiten der Schnittstelle ein Interesse daran haben, ihren Teil der Leistung zu erbringen, damit die Gesamtleistung erbracht werden kann. Und so symmetrisiert sich diese Schnittstelle, so gleicht sie sich aus und dann muss sie nicht mehr gesteuert werden. Dann funktioniert sie auf Basis von gegenseitigen Interessenslagen. Und das begegnet mir sau häufig. Also gibt es ja auch intern, ne? Intern kann man genau das Gleiche beobachten. Ist nochmal ein anderes Thema für sich. Aber insbesondere auch im Zusammenarbeit mit externen, das heißt bei Händlerstrukturen, manchmal bei Niederlassungsstrukturen, diese Falle tappen ständig Unternehmen. Und wenn sie sich dem nicht bewusst sind, verstehen sie nicht, warum sie sich ständig streiten, warum diese Konflikte sich stabilisieren und unglaublich viel Verschwendung betrieben wird, um diese asymmetrische Schnittstelle irgendwie noch halbwegs im Griff zu behalten. Dabei ist die Lösung eigentlich relativ einfach. Aber stattdessen wird immer versucht, dann irgendwie noch mehr zu reden, ne, und noch mehr Bedingungen zu stellen, noch mehr Regeln aufzustellen. Ja, ihr dürft das nur abrechnen, wenn dies und wenn jenes erfüllt ist und dazu müsst ihr folgende Checklist und so weiter. Und das Problem wird nur verhärtet.
Ich finde das total spannend. Als du das gerade beschrieben hast, ist mir ein oder mehrere Beratungsaufträge in den Sinn gekommen, wo ich asymmetrische Schnittstelle außen war als Berater und mit unserem Team und wo ich gerade so, als du es erzählt hast, gemerkt habe, ja, also einerseits ist es natürlich angenehm, wenn man weiß, man ist unverzichtbar, auf der anderen Seite ist man über diese Regelungswut natürlich wahnsinnig genervt und am Anfang kapiert man das ja gar nicht. Also ich habe am Anfang gar nicht kapiert, ich habe einfach gedacht, die haben Spaß daran, uns zu gängeln, bis ich irgendwann gemerkt habe, die haben. Also du hast es schön beschrieben, im Prinzip besteht da eine Angst, dass wir, also weil wir hatten Zugang zu einer großen, also zu einer sehr relevanten, ich muss aufpassen, dass es nicht zu nachvollziehbar wird, aber zu einer sehr, sehr relevanten Kerngruppe, haben sehr eng mit denen gearbeitet und dann hatte, glaube ich, die beauftragende Organisation plötzlich Sorge, entgleitet uns da was. Und jetzt müssen wir die aber mal richtig dafür sorgen,
einfangen.
Dass... Ja, genau. Und auch dafür sorgen, dass die hier nicht auf den Tischen tanzen. Und letztlich, das Spannende ist, was war dann der Erfolg? Der Erfolg war, dass wir mit der internen Organisationsentwicklung sehr viel enger zusammengearbeitet haben und die sehr viel mehr Bühne bekommen haben in diesen Prozessen. Und also genau wie du beschrieben hast, ich habe das damals gar nicht so wahrgenommen und dann plötzlich sich ein Friede einstellte, weil die konnten auch nach außen hin präsentieren, wir haben alles im Griff, hier sind unsere Leute dabei, ja, das machen wir. Und ab dem Moment hörte das oder reduzierte sich das sehr stark. Ja,
ja schönes Beispiel. Hat das ja auch oft bei IT-Dienstleistern, ne? Die dann auch im Rahmen ihrer Einarbeitungsphase sich eigentlich die Kernleistung aneignen, die eigentlich auf der Organisationsseite erbracht werden müsste. Da kann man so schnell reinstellen. Wir sind da auch extrem wachsam bei uns. Also wir fragen uns sehr systematisch, wenn wir im Begriff sind, mit einem Dienstleister zusammenzuarbeiten, jetzt gerade haben wir es auch wieder gehabt, Moment mal kurz, was ist jetzt eigentlich die Kernleistung? Und im Gegensatz zu dem klassischen betriebswirtschaftlichen Verständnis von Kernleistung, wo das ja irgendwie was ist, was man sich aussucht, ne? So im Sinne von, so wie also USP, ne? Da wird USP und Kernleistung in einen Topf geworfen. Wir unterscheiden das, also wir sagen, Kernleistung ist etwas, das kann ich mir nicht aussuchen, sondern das lässt sich ablesen, nämlich daran, ob es am Markt erhältlich ist. Und wenn es am Markt erhältlich ist von vielen Anbietern, dann kann ich sagen, okay, kein Risiko. Dann kann ich es von dem beziehen und der weiß, der muss sich immer Mühe geben, weil ich könnte immer wechseln. Das ist ja schön am Markt. Wir gucken da ganz genau hin und versuchen uns selber die Frage zu beantworten, was geben wir da jetzt eigentlich gerade raus? Geben wir damit einen Teil dessen heraus, was wir eigentlich selber machen müssen, um uns davor zu beschützen, in ein Abhängigkeitsverhältnis zu geraten?
Das Extrembeispiel ist ja genau, was wir vorhin auch mal hatten. Frag doch mal Gabi und Rudolf, wie dieser Prozess weiter funktioniert. Ich habe erlebt, dass das Externe waren.
Ja, das ist gefährlich.
Da wird es natürlich richtig gefährlich. Also wirklich, da müsst ihr was tun, Leute. Die sind lieb und nett, aber ihr könnt das nicht so lassen. Ihr könnt das nicht einer externen Firma überlassen.
Ja.
Ich habe eine Zeit lang so Prozesse begleitet. Marc, du kennst das bestimmt. Das war eine Zeit lang sehr in, dass man so Shared Service Center und so weiter in Krakau und so weiter betrieben hat. Und da hat man häufig verwechselt, was sind Kernprozesse und was nicht. Oder also zum Beispiel durfte ich mal ein Projekt begleiten, da wurde von einem Großkonzern die gesamte IT-Infrastruktur ausgelagert an einen Dienstleister. Weil man gesagt hat, ist ja nur IT-Infrastruktur, bietet jeder an. Was das bedeutet, Herrin über 100.000 Rechner zu sein und dass das nicht irgendeine Dienstleistung ist, sondern dass man damit so einen Großkonzern stillstehen lassen kann, hat irgendwie keiner bedacht. Und was ist das Ende vom Lied gewesen? Man hat das nach vielen Jahren mühsam wieder alles zurückgerollt. Und
kommt immer als Boomerang zurück, ne?
Das ist ja doppelt
teuer. Man kann sich eigentlich ins Gebetsbuch schreiben, in dem Moment, wo jemand vorschlägt, eine Funktion als Ganzes outzusourcen. Müssen alle Alarmglocken anspringen, weil das kann eigentlich nicht gehen.
Ja. Ja, Mensch, vielen Dank. Sehr, sehr schön auch nochmal diese Selbstreflexion, Marc, die ich gerade mit dir erleben durfte, wie das nochmal oder zustande kommen kann, auch asymmetrische Schnittstelle als Beratungsunternehmen zu sein. Das war mir gar nicht so klar. Es ist immer toll, wenn man das dann so noch ein persönliches Erlebnis in so einem Thema hat. Marc, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir immer versuchen, am Ende unserer Folgen so ein Praxisübertrag zu machen. Jetzt haben wir ganz viele auf unterschiedlichen Flughöhen Themen, aber vielleicht noch einmal so zum Abschluss. Was mache ich jetzt mit diesen ganzen Erkenntnissen, entweder als externe Beraterin oder Berater oder wenn ich intern als Führungskraft oder wie auch immer in Organisation bin, habt ihr jetzt zugehört? Was kann ich jetzt mitnehmen aus dem Ganzen?
Also was ich immer gerne sage ist, wenn durch den Blick, durch die systemtheoretische Brille eine Erkenntnis entsteht, also man was gelernt hat, dann kann man es nicht mehr entlernen. Also die Veränderung hat schon stattgefunden. Die findet nicht erst statt, wenn man irgendwas macht, sondern sie hat schon stattgefunden durch die Erkenntnis. Und ich glaube, es gibt da zwei Möglichkeiten, mit der Praxis umzugehen. Deswegen finde ich auch die Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis nicht so wesentlich. Also es wird ja immer gesagt, es gibt Theoretiker und Praktiker und so, ne? Und das ist eine nette Unterscheidung, kann man benutzen, aber ich finde eine andere Unterscheidung viel, viel spannender, nämlich die zwischen Werkzeug und Rezept. Also ich kann entweder mit einem Rezept mit der Praxis umgehen oder mit einem Werkzeug mit der Praxis umgehen. Wenn ich mit dem Rezept mit der Praxis umgehe, dann unterwerfe ich mich einer Autorität, die mir sagt, was ich zu tun habe. Also wie wenn man Scrum als Rezept interpretiert, ne? Dann muss ich halt jeden Tag stehen, nicht sitzen und entsprechende Regeln anwenden. Und dann wundere ich mich über den ausbleibenden Erfolg, wenn ich dachte, allein die Befolgung des Rezeptes würde den entsprechenden Fortschritt bieten. Das kann nur funktionieren, wenn die Welt bekannt ist, ne? Wenn wir es ausschließlich mit blauen Problemen zu tun haben. Habe ich das nicht, brauche ich ein Werkzeug. Und diese Frage, die du gerade gestellt hast, die ja stellvertretend ist für ganz viele, eine Frage, die ganz häufig gestellt wird, was mache ich jetzt damit? Ein Werkzeug will ja nichts, ne? Ein Werkzeug schweigt. Ein Werkzeug ist wie das Handwerkzeug, hängt im Baumarkt und da steht nicht dran, was ich damit machen soll, sondern ich brauche eine Idee, was ich damit mache. Wenn ich meinen Schuppen zu Hause baue und denke, Moment mal, es gibt doch bestimmt irgendwas, womit ich also jetzt konstruiere ich natürlich dieses Beispiel etwas absurd, womit ich dieses Brett durchkriege. Und dann fahre ich in den Baumarkt und sehe eine Säge, denke, das könnte doch praktisch sein. Vielleicht kriege ich damit das Brett durch. Ne? Ich kaufe mal die Säge und erst in Verbindung mit meiner Idee und meinem Problem wird dieses Werkzeug wirksam. Und so ist es mit der Systemtheorie auch. So ist es mit allem, worüber wir gerade gesprochen haben. Das will nichts, das schweigt. Das will nicht belehren, das will nicht gestalten, das will nur einen besseren Blick ermöglichen. Und das macht es aus meiner Sicht so lohnenswert, sich damit zu beschäftigen. Es erweitert den Denkhorizont. Und die schwersten Probleme, jetzt mache ich mal ganz pathetisch, der Welt, lassen sich nicht durch das neue gute Rezept lösen, sondern das bessere Denken, das andere Denken. Das haben alle großen Physiker und Philosophen gesagt, ne? Und ich glaube, hier lässt sich das im Kleinen wiederentdecken. Deswegen ist Theorie, man darf ja nicht den Vorwurf machen, dass sie abstrakt sei. Das ist ja gerade ihre Stärke. Das wisst ihr beiden, aber ich finde das immer wieder betonenswert.
Ich finde das ein ganz tolles Bild. Wir steigen in unserem ersten Modul immer mit so einem Bild von unendlich vielen Zangen ein und fragen, wann weiß ich, welche Zange die richtige für mich ist. Das ist das, was du ja auch gesagt hast. Und dann sagt natürlich sofort alle Teilnehmer, ja, in dem Moment, wo ich sie dann auf mein Problem oder meine Schraube oder was weiß ich was angewandt habe. Und an sich ist, wie du sagst, ist die Zange nicht gut oder schlecht. Die ist halt da, aber ich, in dem Moment, wo ich sie benutze, kann sie mir weiterhelfen oder nicht. Und ich finde auch wichtig, also gerade auch bei so leicht dogmatisch wirkenden Theorien wie die Systemtheorie, es kann auch manchmal total hilfreich sein, ein ganz anderes Werkzeug zu benutzen. Manchmal hilft vielleicht auch wirklich eine Individualpsychologie weiter. Ja, ich sehe halt andere Dinge, ich habe halt andere Ansatzpunkte, wenn ich statt der, jetzt bin ich zu wenig Heimwerker, Riesenrohrzange eben die kleine Mini-Zange nehme, aber manchmal ist sie eben genau richtig. Ja.
Ich habe mir damit ja auch so ein kleines Dilemma eingehandelt, dadurch, dass ich, ihr beiden wisst es vielleicht, dadurch, dass ich ja öffentlich, also in der Content-Arbeit, relativ zuspitzend, vielleicht auch etwas provozierend, manchmal sogar polemisch von der Systemtheorie Gebrauch mache und ständig, ich glaube, überbetone, wie wichtig das System ist, im Kontrast zu der Charaktereigenschaft eines einzelnen Menschen beispielsweise, habe ich mir, glaube ich, den Ruf eingehandelt, ich hätte überhaupt kein Auge dafür, dass Menschen im System einen Unterschied machen können. Das ist unglücklich und ich bekenne mich hier gerade öffentlich und muss das, glaube ich, in Zukunft auch nochmal häufiger tun, weil die Leute, die dann in unsere Ausbildung kommen, merken das auch, ne? Das ist, dass wir das durchaus differenzierter betrachten. Mhm. Aber du hast gerade ein Wort in Verbindung mit der Systemtheorie verwendet, was ja eigentlich gar nicht dahin passt, nämlich dogmatisch. Aber ich glaube, weil wir sie so benutzen manchmal, weil wir manchmal überbetonen, ich glaube auch als Reaktion dieser extrem weit verbreiteten Individualsicht, also wenn ich mir das Seminarangebot angucke in Deutschland, dann sind 99% aller Seminare psychologisch genährt, sag ich mal. Ne? Und ich glaube, ich will da irgendwie gegen ankämpfen und kippele dadurch natürlich dann ins andere Extrem um. Und ich bin vollkommen bei dir, man muss die Brille abnehmen ab und zu, weil sie ist ja nur eine Brille.
Ja, ich habe noch was zu dem Rezept, also ein Bild, das mir immer kommt und das mache ich tatsächlich in der Praxis auch, weil ich ja viel mit Teams arbeite. Also wenn es um ein Rezept geht, natürlich keine Riesentheorie, aber wenn es ein kleines, einfaches Rezept gibt, werde ich das auch transparent machen, welches Rezept das ist, um dann mit dem Team zu erarbeiten, okay, was von dem brauchen wir denn jetzt zum Kochen? Vielleicht ist die Paprika in dem Rezept jetzt gar nicht so cool für alle, weil ich immer so im Kopf habe, also wenn ich das jetzt für mich verbiege, kommt irgendein Schlaumeier an und sagt, ja, aber Martin, das Rezept sieht da ganz anders aus. Ja, warum machen wir denn das jetzt so? Und in der Praxis hat es für mich gezeigt, schönes Rezept nennen, alle aufklären, transparent sein und dann mit dem Team das rausnehmen, was es denn braucht.
Ja, das zeigt, es braucht dich. Es braucht Könnertum, ne? Und nicht
Erfahrung.
Nur, ja. Ja.
Marc, mein letzter Hinweis war, wir können, glaube ich, ich kann sehr anschließen an dein Dilemma, das du gerade geschildert hast und ganz viele Gäste von unserem Podcast auch. Also wir können bald eine Selbsthilfegruppe
gründen
von Menschen, die sich in der Systemtheorie dem Vorwurf aussetzen müssen, dass sie kaltherzig und nicht verstanden hätten, wie wichtig Menschen sind. Also da fallen mir, ne, Martin, so drei, vier Gäste ein, die hier auch, wenn die dann mal so den Kasten öffnen, was die auch so für Nachrichten und so bekommen. Das scheint auch tatsächlich Menschen wirklich sehr zu triggern, diese Sicht, ja.
Ich habe also nicht viele, aber ich ab und zu kriege ich schon echte Hass-E-Mails. Schon
verrückt, ne? Das würde ja andersrum nie passieren. Also wird ja keiner sagen, was fällt dir ein, dass du auf Menschen guckst, so eine Frechheit.
Ist unwahrscheinlich. Ne?
Ja. Sehr spannend. Marc, vielen Dank für deinen Besuch hier, für die kurzweiligen, nichtsdestotrotz, aber tiefgründigen Erkenntnisse.
Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
Danke. Wer mehr von dir erfahren will, wo sollte der oder diejenige suchen?
Also ich bin bei LinkedIn relativ umtriebig. Mein Name ist, glaube ich, relativ einmalig, ohne jetzt arrogant klingen zu wollen. Das heißt, man findet mich schnell und leicht. Und intrinsify.de. Wir haben ein Magazin, wo wir extrem viel veröffentlichen. Viele Artikel, Blogbeiträge, Podcast, Episoden, Videos. Ich würde sagen, die beiden Anlaufstellen sind wahrscheinlich erstmal ausreichend.
Okay. Ich glaube, das mit dem Nachnamen haben wir alle drei, oder? Mit Zapp, Schenkenberger, Poppenburg.
Stimmt.
Alles klar. Gut,
ne, beim Googlen. Als ich geheiratet habe, meine Frau heißt mit Nachnamen Thornton, also hieß mit Nachnamen Thornton. Und ich fand das erst richtig cool. Ich dachte so, Mark Thornton, das klingt wie so ein Geheimagent, das mache ich. Und dann habe ich das gegoogelt und dachte, vielleicht doch nicht. Armseliger Grund, ne? Aber naja.
Sehr schön.
Marc, vielen Dank.
Ebenso.